Aber ich sehe den Ausschlag da. Ich sehe den Ausschlag da. Wenn du sprichst, sehe ich auch den Ausschlag. Und kein Herpes. Ja, jetzt habe ich dich gehört.
Schöner Einstieg. Herrlich. Gut, na dann. Hallo und herzlich willkommen bei
Enigma.
Enigma.
Oh, das Hallo und herzlich willkommen war gleichzeitig und das Enigma dann nicht mehr. Wir hätten nicht pausieren dürfen.
Ach Mensch. Gut, na dann. Ich habe hier eine kleine feine Folge mitgebracht.
Kein Geplänkel vorher?
Weiß ich nicht. Möchtest du ein bisschen Geplänkel vorher?
Nee, ich möchte nur den Zuhörern einmal mitteilen, wenn kein Geplänkel vorher stattfindet, dann heißt das eigentlich, dass wir uns schon sehr lange unterhalten und kein Geplänkel notwendig ist, weil wir jetzt schon 3 Stunden miteinander sprechen.
Für alle, die es nicht wissen, wir sind hier bei dem Podcast, der sich mit urbanen Legenden, True Crime und allem Geschichtlichen, alles, was uns sonst noch so interessiert, auseinandersetzt. Und wir sind Cori und Chrissy. Ich bin Cori.
Und mir gegenüber sitzt Cori.
Wie? Und mir gegenüber sitzt Chrissy.
Ja, und ich bin Chrissy.
Und zusammen sind wir Enigma.
Mui. Ja, das ist schön, dass du das nochmal gesagt hast. Ich wusste gerade kurzzeitig nicht, wer ich bin und wo ich bin.
Ja, Ich überlege gerade, ob ich diese Sinnhaftigkeit des Seins als Überleitung schon in die Folge ausnutzen kann, aber mir fällt nichts Gutes ein.
Ah, schade. Muss ich dir eine andere... Nee, das kommt ja immer sehr natürlich.
Ja, manchmal gibst du mir ja so gute Trittbrettvorlagen, dass ich da gut aufsteigen kann.
Ja, bin manchmal halt ein Trittbrettfahrer.
Ja, das wiederum ist ja was anderes.
What? Wortspiel?
Gut, also, kleine, feine, nicht ganz so urbane Legende.
Aber eine urbane Legende? Hab ich
heute mitgebracht. Vielleicht. Das musst du am Ende mal entscheiden.
Sehr kurios.
Ob du sie so urban findest oder nicht.
Ja, aber du warst ja auch der Meinung, dass Bonnie und Clyde keine True-Crime-Folge ist.
Ich finde das auch immer noch nicht, aber...
Aber es ging doch um echte kriminelle Akte.
Ja, aber ich habe ja gar nicht so viel über die Verbrechen erzählt, sondern ja vielmehr über die Biografien der beiden.
Das hast du ja auch bei anderen Verbrechern schon getan.
Ja, aber da habe ich ja auch die Verbrechen mehr in den Vordergrund gestellt.
Na, ich finde, man kann, das ist genau dasselbe wie wenig, dass man den Autor nicht von seinem Werk unbedingt trennen kann.
Die Frage wäre jetzt auch, musste ich ja zwangsläufig an die Ned Kelly-Folge denken.
Mhm.
Referenzseitenfolge, check. Wo wir ja auch über die Robin Hood-Legende diskutiert haben. Und jetzt frage ich mich, wäre das jetzt eher auch True Crime oder urbane Legende gewesen?
Ned Kelly?
Ja.
Der war True Crime. In meinem Kopf immer gewesen.
Ja, in meinem Kopf eigentlich auch. Aber nach meiner Schlussfolgerung müsste ich ja die Klassifizierung eigentlich neu treffen.
Ach so, also korrigierst du dich gerade selber?
Sicher eigentlich, ja. Also Ned Kelly müsste für mich ja dann eigentlich eine urbane Legende sein, die es aber tatsächlich gab. Das ist ja immer so die Frage.
Wir machen einfach mal ein Spreadsheet und klassifizieren unsere Folgen. Apropos
klassifizieren, ja.
Apropos klassifizieren der Folgen. Ich habe es jetzt tatsächlich die letzten Tage endlich geschafft, die Nummerierung unserer Folgen auf Podigy richtig zu machen. Damit wir jetzt wissen, wann wir Folge 100 haben.
Nachtigall, ich höre dir trapsen und demnächst ist es soweit.
Ja, wir sind aber noch in den 80ern tatsächlich.
Ja, ja.
Ich habe nur irgendwie die Nummerierung so gemacht, irgendwann mal zwischendurch. Da bin ich dann von 11 auf 14 gesprungen. Und ich war, laut Podigy waren wir angeblich schon in den 90ern. Und dann habe ich das jetzt alles nochmal gerichtet und jetzt sind die Zahlen richtig.
Also nach meiner Rechnung wären wir jetzt in Folge... Oh, das wäre jetzt aber Folge 90, glaube ich.
Yep. Die Bonnie und Clyde-Folge war 89. Jetzt ist es noch Folge 90.
Ja, ne?
Correct.
Genau. Das wäre jetzt nach meiner Erzählung auch so.
Yep. Und ich habe die verschollene Folge... Ich habe die verschollene Folge, die habe ich jetzt aus der Erzählung rausgenommen. Die war nämlich auch noch eine Weile in der Erzählung mit drin.
Ja, die... Ja. Die habe ich auch irgendwann rausgeschmissen.
Ja. Ja.
Ja. Ja, so lange ist es her, ne? Lange ist es her. Ich habe sie aber auch nicht mehr drin. Ich stelle aber gerade fest, dass dadurch unsere erste Staffel auch nur 10 Folgen insgesamt lang war. Was uns richtig gepusht hat, war die imminente zweite Staffel.
Ja. Erst 10 Folgen für eine Staffel, 1 Million Folgen für die andere Staffel.
Ja, Staffel 2 war offensichtlich unser Arbeitshöhepunkt. Aber ich finde, vielleicht ist es jetzt der Qualitätshöhepunkt.
Ich würde sagen, wir haben das halt mal ausprobiert und festgestellt, das ist nichts für uns.
Ja. Und die Zuhörerzahl sind im Sommer weggebrochen, also von daher.
Ah, die haben sich aber ordentlich erholt.
Danken wir auch jedem, der im Herbst mal wieder mit uns einsteigt.
Mhm. Hallo und herzlich willkommen bei Enigma.
War dir das jetzt genug vorgeplänkelt?
Nein, ich wollte nur noch mal alle wieder willkommen heißen.
Oh, das ist schön. Okay, urbane Legende.
Ja.
Und zwar, ich habe immer noch keine gute Einleitung, ich glaube, ich steige einfach ein.
Gib mir mal ein Wort oder so und vielleicht kann ich da was Tolles draus spinnen. Wie eine Spinnenweber.
Die Päpstin.
Die Päpstin? Ist das das Thema? Also, ich weiß von einem Film, der heißt Die Päpstin. Und da gibt es die Theorie, ich habe immer nur den Trailer, die Werbung im Fernsehen gesehen, als es noch Werbung gab. Weißt du noch die Zeit, als es Werbung gab?
Ja, weißt du noch die Zeit, als ich Kabelfernsehen geguckt habe?
Weißt du noch die Zeit, als es hieß von wegen so, Werbepause heißt Pipi-Pause?
Oh ja. Und dann wie die Werbepause von 5 Minuten auf einmal auf 8 stieg.
Ja. Und in dieser Fernsehwerbe-Lebezeit habe ich eine Werbung zur Päpstin gesehen. Jetzt bist du dran.
Du hast also einen Trailer gesehen.
Ja, eine Werbung, wie wir Oldschool-Millennials sagen.
Mhm. Und du erinnerst aber nichts mehr.
Nee, nur die Päpstin.
Ja, also der Film basiert tatsächlich auf dem, was ich dir jetzt gleich erzählen werde.
Guck an.
Ja, so, Punkt.
Ich glaube, das stand da auch, basierend auf einer wahren Geschichte.
Ja, das müssen wir jetzt nochmal, das müssen wir so ein bisschen überprüfen.
Basierend auf einer Geschichte.
Möchte ich mal mit einem Fragezeichen versehen.
Basierend.
Also, kommen wir aber mal zur Legende. Und dann kannst du mir ja mal erzählen, wie du das gerne siehst oder hättest. Also die Legende der Päpstin Johanna, sie hat tatsächlich auch einen Namen, ist besonders seit dem 13. Jahrhundert überliefert und erlangte dann darauf folgend auch so im Spätmittelalter große Beliebtheit und weite Verbreitung. Also das war im Prinzip so die Kernzeit dessen, wo im Prinzip jeder, der zur katholischen Kirche gehörte, davon mal gehört hatte.
Mhm.
Also man muss jetzt eigentlich so ein bisschen das Reich der katholischen Kirche da zugrunde legen. Also dann natürlich sowas wie Italien. Aber offensichtlich, die Päpstin ist auch ein deutscher Film, schwappte das Ganze auch irgendwann rüber, dass auch zumindest das europäische Ausland von dieser Legende mal gehört hat.
Und die haben ja auch ihre Finger überall im Spiel gehabt.
Ja, sowieso.
Katholiken.
Habe ich kurz in meinem Stromkabel verheiratet. Genau, so, also die Päpstin Johanna soll aber angeblich im 9. Jahrhundert schon amtiert haben.
Mhm, 9.
Genau, zwischen, sag ich mal wieder so richtig schön gut meine Sachen sortiert hier.
Wow, da fühlt man sich direkt zu Hause.
Ja, ist so, ne? Ich hab wirklich versucht, ich habe sogar hier so fett und unterstrichen und so, ich muss es auch nochmal farbig gestalten. Hätte ich das letzte Mal besser hingekriegt. So, okay, also, sie soll zwischen Papst Leo dem 4. und Benedikt dem 3. regiert, kann man jetzt aber auch nicht sagen, ne?
Sie war im Amt.
Amtiert.
Sie hat amtiert, ne?
Ja, ja.
Gut. Die würden wahrscheinlich nicht protestieren, wenn du sagst, die haben regiert.
Also die ersten Beweise, die es angeblich gegeben haben soll, ist ja die Geschichte, dass sie tatsächlich in verschiedenen historischen Quellen geschichtlich, nicht kirchlich zu finden ist. Und zum Beispiel der Dominikaner Martin von Tropau die Legende tatsächlich auch richtig veröffentlicht hat und angeblich behauptet hat, es hätte halt mal eine weibliche Päpstin gegeben, die am Ende einer Prozession sogar mal ein Kind geboren hat und während der Geburt gestorben ist.
Aha. Und er basiert seine Behauptung wo drauf?
Darauf, dass es angeblich mal einen namenslosen Papst gegeben haben soll. Das hat er im Prinzip ein bisschen ausgeschmückt.
Das muss eine Frau gewesen sein.
Genau, weil warum sollte er sonst namenlos sein?
Es kann ja auch sein, dass irgendjemand einfach den Zettel verloren hat, wo der Name drauf stand.
So, also.
Stille.
Für deine Ideen immer so schön. Du bist immer so praktikabel dabei. Ganz abgeklärt und faktisch neutral. Wurde der Zettel verloren. Genau. Also angeblich sollte es am Ende des 11. Jahrhunderts eine namenlose Päpstin gegeben haben, die dann den Namen Johanna bekommen hat von ihm. Und diese Legende hat er dann so ein bisschen ausgeschlachtet. Tatsächlich hat sich die Legende selber auch weiterentwickelt, weil, ich habe ja gesagt, eigentlich sollte sie ja im 9. Jahrhundert verortet sein, zwischen Papst Leo und Papst Benedikt. Und tatsächlich war der Ursprungskern eigentlich nur namenlose Päpstin, Punkt.
Mhm.
Und dann kamen halt verschiedene Leute, die gedacht haben, oh, das könnte doch ein guter Stoff sein, den nutzen wir jetzt mal aus. Und haben dann halt diese ganze Legende angefangen auszuschmücken, ne? Also die hat halt dann Ruhm erreicht und am Ende des Tages war sie dann sogar schwanger, was ja für einen Papst sowieso ja oder eine Päpstin ja sowieso gar nicht geht, wegen des Zölibats. Und das erreicht dann halt den Höhepunkt, also natürlich skandalträchtig bis zum geht nicht mehr, wenn sie während einer Prozession ist sie quasi von ihrem Stuhl gekippt, weil sie so starke Wehen hatte und hat dann in der Menschenmenge angeblich ihr Kind bekommen.
Okay.
Und die Geschichte hat dann am Ende zwei Ausgänge. Mhm. Es gibt den dramatischen, wo sie dann tatsächlich sterben soll bei der Geburt. Es ist unklar, ob das Kind überlebt oder nicht. Bei der anderen ist es so, dass sie angeblich ihren Tod nur vorgetäuscht hat, sodass sie dann später im Exil mit ihrem Kind einfach leben konnte.
Mhm.
So, das ist der Kern der Legende. Möchtest du dazu schon was sagen?
Mhm.
Oh Gott, du beißt ja gerade ganz doll auf die Zunge.
Red weiter.
Mhm, okay. So, und weil sie jetzt ja in verschiedenen historischen Quellen aufgetaucht ist, beziehungsweise im Mittelalter verschiedene Leute diese Legende halt irgendwie nacherzählt haben, aber halt nicht, also weder geschichtlich akkurat noch kirchlich akkurat, sondern eher also romanlich akkurat, also als fiktive Legende, die vielleicht wahr sein könnte, hat man halt dann irgendwann im Volksglauben angenommen, dass es tatsächlich so wäre. Genau, und dadurch, dass es sich halt immer so lange weitergetragen hat, geht man natürlich irgendwann davon aus, dass es wahr ist. Vor allem, weil es auch tatsächlich über mehrere Jahrhunderte weitergetragen wurde.
Mhm.
Und erste Zweifel an der tatsächlichen historischen Qualität dieser Legende sind dann so im 16. Jahrhundert ungefähr entstanden, weil der Kirchengeschichtler David Blondel keinen kirchlichen Nachweis darüber gefunden hat, dass es sie tatsächlich gibt.
Ja, okay. Also jemand hat mal nachgeguckt.
Genau. Also es wird halt in keiner Quelle erwähnt, dass es sie gäbe. Es ist tatsächlich so, dass es gibt in Rom so ein Stein gemeißelte Liste mit den ganzen Päpsten. Mhm. Ne? Und die ist tatsächlich lückenlos.
Ja.
Jetzt kann man sich trotzdem fragen, warum ist jetzt dieser Mythos entstanden, dass sie ja trotzdem zwischen Papst Leo und Papst Benedikt im Amt hätte sein können.
Ja.
Das liegt daran, dass zu dieser damaligen Zeit im 9. Jahrhundert die katholische Kirche überhaupt gar nicht so strukturiert war, wie wir das jetzt kennen, sondern es eher darum geht, dass es ein großes Machtgerangel in Rom gab.
Ja.
Also im Prinzip haben die einflussreichsten Familien den Papst gestellt und haben das auch mit viel Geld einfach bezahlt, dass diejenigen dann, die sie gerne da auf dem Papstthron sehen wollten, auch auf dem Papstthron gekommen sind. Und es gibt tatsächlich verbrieft ein paar Päpste, die auch zeitgleich irgendwie amtiert haben sollen. Also es gab dann immer irgendwie so einen Gegenpapst und da war irgendwie immer nicht ganz klar, wer das denn jetzt sein soll oder nicht. Also wie gesagt, nach Kirchenliste schon. Aber in der damaligen Zeit war dann irgendwie nicht ganz klar. Also es gab irgendwie auch Zeiten, dann gab es auf einmal drei Päpste.
Mhm.
So einen aus der Familie, den anderen aus der Familie, den anderen aus der Familie. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, welche war quasi die einflussreichste. Warum die Legende jetzt entstanden ist, das liegt daran, dass es einen Papst gab oder beziehungsweise einen der Gegenpäpste auch in der Zeit, der sehr stark von der Mutter gepusht wurde. Also da war sehr stark der weibliche Teil der Familie hinterher, an die Macht zu kommen.
Okay.
Sodass man daraus so ein bisschen diese Manifestation des weiblichen Papstes gemacht hat, weil der im Prinzip nur eine Schachfigur sein sollte, aber eigentlich seine Mutter das Sagen hatte.
Wow.
Ja.
Das ist die einzige Erklärung?
Ja, das ist so ein bisschen der Kern, warum man denkt, dass das entstanden ist. Es gibt natürlich auch verschiedene Beweise. Ich setze es extra schon in Tüttelchen, weil die Legende hat sich ja jetzt sehr lange gehalten und das natürlich auch nicht ohne Grund. Du hast doch bestimmt schon mal von dieser Tradition gehört, dass ein Papst, eine Zeit lang zumindest im Mittelalter, wenn er in das Amt gewählt wurde, sich auf einen Stuhl setzen musste, in dem ein Loch war.
Nein.
Ach nicht?
Nee.
Schade.
Das ist immer ganz dünnes Eis, wenn du sagst, du hast doch bestimmt schon mal gehört.
Stimmt. Schade.
Denk,
Aber ich
bedenke,
dachte,
mit
ich kann
wem du
jetzt nicht.
sprichst. Ich habe nur noch eine ganz kurze andere Zwischenfrage. Heißt das wirklich Papstthron?
Oder das ist der Papststuhl einfach nur.
Das hatte ich mich nur gerade gefragt, weil dann wird das ja mit dem Regieren auch
Ja.
nicht ganz weit entfernt sein.
Google das doch mal eben.
Heißt auch Papstkrönung tatsächlich. Ihm wird eine Tiara auf den Kopf gesetzt?
Interessant.
Ja, sedia gestatoria, wörtlich aus dem lateinischen Sitz, der zum Tragen dient, ist ein tragbarer Sessel für den Papst. Die sedia besteht aus einem reich verzierten Thronsessel, der auf einer Plattform, dem sogenannten, so mehr ja, auch ein anderes lateinisches Wort, befestigt ist.
Ja.
Also er hat sowas wie einen Thron. Was geklärt.
Mir war auch so, aber heißt ja mal nichts.
Aber er wird ja auch
Ja, auf jeden
gekrönt. Also
Fall.
ich meine, also diese ganzen
Ja,
Anlehnungen
ja.
an Regierungsbegriffe ist schon bezeichnend aus meiner
Ja.
Perspektive.
Ja, ich finde das auch. Ich würde dir da zustimmen wollen.
Entschuldigung.
Gut. Genau, also diese verschiedenen Beweise. Man hat sich so hier ein bisschen und da ein bisschen was zusammengeklaubt, deswegen gehen wir das mal ein bisschen durch. Genau, also das eine, was halt immer zitiert wird, ist tatsächlich diese sogenannte Stuhlgeschichte, wo sich der Papst halt auf den Stuhl setzen sollte, in dessen Mitte, also in dessen Sitzfläche halt ein Loch eingearbeitet ist. Und dann ist halt der Mythos, der dahinter steckt, dass dort im Prinzip überprüft wurde, ob das auch männliche Genitalien sind, die der Papst hat.
Okay. Weil das der einzige Weg
Oder
ist, das zu
weibliche.
das ist der einzige Weg, das rauszufinden. Er kann nicht einfach mal seinen Mantel aufmachen oder so.
Tja, nun gut.
Wir
Also,
brauchen einen
auch die
Holzstuhl mit einem Loch.
wurde das so gemacht.
Und wie, warte, haben die dann da runtergefasst und mal gefühlt oder haben die dann einfach
Ja,
nur drunter?
genau.
Die können doch einfach
So haben sich die Leute das vorgestellt. Und wenn sie dann halt den Hoden nicht gefühlt hätten, dann wäre klar gewesen, dass da eine Frau auf dem Stuhl
haben
sitzt.
doch zwei Augen im Kopf.
Ja, aber es hat ja vorher offensichtlich auch nicht funktioniert, denn es gab ja, also angeblich die Päpstin.
Aber da gab es vielleicht noch nicht die Überprüfungsmethode des Lass mich mal deinen nackten Körper sehen.
Ja, also, nee, hat man sich auch erst angeblich danach
Ja,
überlegt.
siehst du?
Ja.
Aber nee, dann gehen wir nicht rüber zum Lass mich dich mal angucken, sondern dann gucken wir direkt mal, dann fühlen, gehen wir der
Ja,
Sache
wir
mal auf
fühlen
den
da.
Grund. Also, die.
Ja, aber das ist auch, also du merkst schon die Absurdität der Idee und tatsächlich ist es auch ein bisschen an den ist es auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Genau, also eigentlich ist die Geschichte die, also das war halt wie tatsächlich so ein bisschen Wunschdenken. Also der Papst hat sich schon auf so einen Stuhl gesetzt mit einem Loch und tatsächlich ist das auch der Kotstuhl, wenn man so will. Also der wurde früher tatsächlich dazu benutzt, um sich halt zu erleichtern. Das ist aber im Prinzip ein Ritual dessen, dass der Papst sich früher auf verschiedene Stühle gesetzt hat, bis hin zum Thron am
Ja, okay.
Ende, um so ein bisschen auch ihn quasi nochmal zu erden und zu sagen, ne, auch wenn er jetzt hier der Vertreter Gottes auf Erden ist, er ist er aber trotzdem noch geerdet und auch menschlich. Und das sollte eigentlich nur die Symbolik dahinter sein. Und jetzt passte das aber ja so schön, weil da ja halt ein Loch im Stuhl ist. Deswegen hat man das so ein bisschen herbeigezogen, um das als Beweis dafür zu nehmen. Das ist aber überhaupt gar nicht verbrieft. Das findest du in keiner einzigen Quelle, dass dieses Ritual tatsächlich jemals so durchgeführt wurde. Aber im Volksmund hat sich das sehr hartnäckig gehalten, dass deswegen das Loch, das da ist.
Ja, where there's smoke, there must be fire.
Genau.
Ja, also ich meine, die
So.
Frage ist, wo kommt denn diese Idee her? Ne? Der Volksmund muss das ja irgendwo hergeholt haben.
Ja, also im Volksmund war ja diese Legende schon bekannt von Johanna. Und deswegen hat man natürlich immer versucht, weil man den Glauben daran aufrechterhalten wurde, beziehungsweise eine Zeit lang ja auch wirklich geglaubt hat, dass es so war. Man hat ja erst knapp 300 Jahre später angefangen, das Ganze in Zweifel zu ziehen.
Mal nachgelesen.
Oder versucht nachzulesen, ob sie tatsächlich gab. Und das war schon ein bisschen schwierig, da überhaupt irgendwie historisch authentische Belege zu finden, weil gibt es ja eigentlich nicht. Und genau, das war halt so eine volkssagliche Überlieferung einfach dessen, die da einfach gut reinpasste. So, also sie hat einfach die Story ausgeschmückt. Dann hat man natürlich noch versucht, weitere Quellen für diese Legende zu finden. Ne? Woher kommt denn das jetzt und wie ist denn das? Und da wird gerne die Liber Pontificalis herangezogen vom Gegenpapst Anastasius Bibliothecarius. Finde ich auch ein bisschen witzig, dass der so heißt.
Das hört sich
Genau.
so nach dem Charakter aus Asterix und Obelix an.
Schon ein bisschen, ne? Ja, Gegenpapst, was das bedeutet, das ist zum einen das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es halt tatsächlich verschiedene Päpste angeblich gegeben haben soll zur gleichen Zeit. Beziehungsweise, da ist sich die Überlieferung auch ein bisschen uneins, was die Begrifflichkeit angeht. Gegenpapst könnte auch bedeuten, dass es einer ist, der hätte gewählt werden können, aber es nicht geworden ist.
Also einer der
So.
möglichen Kandidaten.
Genau, also auf jeden Fall soll der angeblich in seinem Liber Pontificalis die Päpstin erwähnt haben. Jetzt ist das Problem aber, dass es von diesem Manuskript ein einziges Exemplar gibt. Das gibt es auch nur in der Vatikanischen Bibliothek. Das heißt, es ist sehr schwierig, die überhaupt zu überprüfen. Und dann hat man nochmal nachgeguckt und hat sich tatsächlich dann aber die Mühe gemacht, dieses eine Manuskript, das es gibt, rauszuholen. Und hat dann festgestellt, ja, in dem Manuskript gibt es die Erwähnung, die Päpstin. Die ist aber handschriftlich ungefähr 200 bis 300 Jahre später nachgetragen worden.
Na, oh, wer wollte denn da seine Spuren verwischen?
Ja, beziehungsweise wer wollte unbedingt, dass die Legende wahr ist? Ja, also ich könnte mir fast vorstellen, dass das entstanden ist, weil einer dachte, das wäre wahr und deswegen muss das da jetzt nochmal ergänzt werden.
Kennst du noch diese Geschichte von dem Bild von Jesus? War das Jesus Christus, glaube ich? So ein Gemälde, was war das, eine Reinigungskraft? Die hat da irgendwie drüber gewischt und dann ist das Ganze verschwommen und dann hat sie das versucht nachzumalen. Kennst du das?
Ja, ich kenne das, aber ich weiß nicht, ob es ein Gemälde war oder dieses Grabtuch von
Nee,
Turin.
das war tatsächlich ein Gemälde. Und dann
Ja, okay.
hat sie das nachgemalt. Also da hat sie das nachgemalt und das ist ganz offensichtlich, das ist vor ein paar Jahren gewesen. Weißt du, das ist so dieses von wegen, oh, so muss es dann aussehen. Weißt du, dann schreibe ich schnell Päpstin da mal rein, weil ich muss das korrigieren, was da anscheinend falsch ist.
Genau.
Ja, genau. Da hieß.
Es sieht auch irgendwie ganz krude jetzt aus, ne?
Ja,
Ich
aber
muss es unbedingt sehen.
hier.
Ah ja, genau. Ganz schlimm. Das sollte angeblich richtig restauriert werden, weil wenn man sich das Bild ja mal anguckt, sieht
So
es ja auch
sah
echt ein
es.
bisschen schäbig aus
Ja,
mittlerweile.
genau.
Genau, und sie sollte das halt, also sie sollte das halt restaurieren. Und das ist das Endergebnis
Das
gewesen.
war sie, das war ihre Restauration? Ich dachte, das wäre eine Frau, die aus Versehen oh, ich dachte immer, das wäre aus Versehen.
Nee, das war mit Absicht.
Eine spanische Rentnerin hat versucht, ein Jesusgemälde in einer Kirche auszubessern. Sie stellte sich dabei so unbeholfen an, dass sie das Werk weitgehend zerstörte.
Ja, aber es ist nicht so. Kurze nochmal Aufräumaktion der ganzen Geschichte. Sie wurde nicht beauftragt, das zu restaurieren. Sie hat einfach nur gesehen, dass es so kaputt ist und wollte es wieder heil machen.
Das macht man doch nicht. Oh, das ist so schlimm geworden. Und ich
Aber sie hat
dachte
doch ihr
halt,
Bestes
weißt du,
gegeben.
ich hab immer gedacht, weißt du, also in meinem Kopf hat sich das so abgespielt, dass das irgendwie eine Frau, eine Reinigungskraft und da ist irgendwas passiert mit dem Bild und deswegen hat sie versucht, das zu retten, so wie Mr. Bean, weißt du? Kennst du noch den Film Mr. Bean? Das ist ja auch so. Wahrscheinlich habe ich das miteinander in Verbindung gebracht und dann habe ich halt immer so, oh, diese arme Reinigungskraft und oh nee, das ist ja voll Sünde. Aber wenn das eine Frau ist, die sagt von wegen, oh, das mache ich mal hübscher.
Aber ich frage mich auch ganz ehrlich, wie denn das keinem aufgefallen ist, dass sie an dem Bild rumgemacht
Ja, das kann ja nicht nur 5 Minuten gedauert haben.
Nein, die muss da ja auch richtig Farbe und so besorgt haben.
Ah, ich verstehe es auch nicht.
Aber was ich erstaunlich finde, also es ist ja jetzt mittlerweile eine Touristenattraktion
Ja.
geworden. Man sieht ja schon sehr deutlich den Unterschied zwischen einem professionellen Maler und einem Amateur.
Ja, gut. Aber ja, wie gesagt, also das war jetzt gerade meine Assoziation, als du sagte, von wegen jemand hat das dann nachgetragen.
Ja, aber das kann ich total nachvollziehen. Also ich finde, das wirkt auch so ein bisschen so, nach dem so, ach, guck mal, steht hier gar nicht drin. Aber das muss ich mal eben kurz ergänzen, was stimmt hier
Genau,
eigentlich? Das stimmt ja
genau.
nicht, das ist ja vergessen worden.
Genau, das haben die falsch aufgeschrieben.
Ja. So stelle ich mir das auch vor. Ja. Im Prinzip ist es so, dass es noch zwei weitere Beweise geben soll. Und zwar gibt es in Rom eine Gasse, die heißt Vicus Papessa. Wenn man das übersetzt, heißt es Weg der Päpstin, die während Prozessionen in Rom immer gemieden wird. Und das hat man natürlich als Indikator genommen dafür, zu sagen, dass sie quasi aus der katholischen Geschichtshistorie der Kirche gestrichen werden soll.
Ja, sicher. Vielleicht ist es nicht die, weißt du, das ist wahrscheinlich einfach ein Weg, der nirgendwo hinführt, der in irgendeine Gasse führt, den kann keiner gebrauchen.
Nee, das ist einfach eine Gasse, die so super eng ist, dass es ein Sicherheitsrisiko ist, wenn du da durchgehst.
Ja, hast du dir den Thron mal angeguckt? Der, ne, der passt da wahrscheinlich gar nicht durch.
Ja, eben. Plus, es wollen ja rechts und links auch noch Leute stehen und ihm zujubeln offensichtlich. Das geht nicht. Deswegen
steht schon
wird die immer ausgelassen.
Gasse.
Genau, weil die ist einfach zu eng.
Ja.
Funktioniert aber nicht.
Nein. Das muss bedeuten, dass die katholische Kirche den Begriff meidet.
Ja,
sie leugnen wollen, dass die Frau jemals existierte, diese Frau, die es nicht gab.
Vor allen Dingen, weil historische Quellen auch mittlerweile nachgewiesen haben, dass in der Gasse halt eine Familie namens Päpstin gewohnt hat, also Papisse.
Oh, der.
Die maßgeblich wahrscheinlich für die Finanzierung dieser Gasse auch zuständig war, weswegen sie dann natürlich auch nach der Familie benannt wurde.
Nein, das ist zu logisch, das kann nicht der Grund sein.
Ja, es gibt auch noch einen anderen Beweis, genau an der Ecke.
Weißt du, der Begriff ist sehr, sehr trumpisch jetzt mittlerweile, Beweis.
An der Vicus Papesse findet man nämlich auch noch eine kleine Kathedrale, auf der ein Grabmal zu finden ist, auf dem es sechs Ps gibt. Ich zeigte 4, ich zeigte 5, am Ende zeigte ich 6 Ps.
Und sie hat ein ganz großes P im Gesicht.
Und zwar ist es so, dass es eine kleine, also so ein, das finde ich ja tatsächlich an Rom sehr spannend, dass es ja überall so viele kleine Kirchen gibt.
Mhm.
Und das ist auch eine, das ist die sogenannte San Clemente. Das ist eine kleine Kirche, der man halt tatsächlich so ein Grabmal findet, auf dem diese PPP-Geschichte vorkommt, die angeblich dafür steht, Petre Pater Patrum Papisse Protito Partum.
Sag das 5-mal ganz schnell hintereinander.
Das heißt angeblich übersetzt sowas wie Petrus, Vater der Väter, enthülle die Niederkunft des weiblichen Papstes.
Ja.
Und das wird auch als Beweis angesehen dafür, dass es sie angeblich gegeben hat. Wiederum muss man auch sagen, dass diese Kirche offensichtlich zur heutiger Zeit auf einer ehemaligen Kirche des Mithras-Kultes gebaut wurde. Wie es ja nun mal so ist. Ne? Rom war ja nicht immer katholisch.
Mhm.
Rom hatte ja auch mal eine andere Glaubensgeschichte. Und tatsächlich ist es so, dass man dort wahrscheinlich einfach nur einen Mithras-Priester namens Petrus beerdigt hat. Sodass im Prinzip dieses PPP vorne einfach steht für stelle die notwendigen Mittel zur Verfügung, dass Pater Petrus ins Himmelreich gehen kann.
Hm.
So
nein.
So kann man es nämlich auch übersetzen.
Nein, das ist jetzt logisch. Es muss die Päpstin sein.
So, und das. Ja, es muss die Päpstin sein. Und deswegen ist diese Inschrift, die als Beweis dienen soll, wahrscheinlich viel älter als der Glaube, der dahinter steckt.
Ah.
Weil ich es ein bisschen witzig finde, dass das unbedingt ein Papst ist, der auch noch Petrus hieß.
Ja, okay. War nicht
ja,
so.
Würde ein P fehlen, würde es nämlich nicht mehr gehen in der Übersetzung.
Na.
Genau, also ich zähle nochmal zusammen. Es gibt halt diese Stuhlprobe. Es gibt angeblich historische Belege. Es gibt angeblich diese Gasse der Päpstin, die vermieden wird. Und es gibt dieses Grab. So dass das alles zusammen die Beweise sein sollen, die die Leute auch heutzutage gerne noch für bare Münze nehmen, um zu glauben, dass die Legende der Päpstin Johanna tatsächlich wahr ist. Wenn man das jetzt aber rein historisch betrachtet, dann reden wir hier tatsächlich über eine Legende im eigentlichen Sinne. Also eine schöne Geschichte, die hier erzählt wird, mit Beweisen, die, wenn man will, passend gemacht werden könnten, aber in historischer Realität keinen Fuß fest.
Punkt 1. Du hast doch absichtlich Stuhlprobe gesagt, oder?
Ja.
Gut. Denn das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt von dieser gesamten Überlegung, dass es stimmen könnte. Nämlich mal ein ganz großer Haufen Stuhlprobe. So.
Ich möchte allerdings auch sagen, dass meine Darstellung dieser Legende vielleicht auch nicht ganz neutral gefärbt war.
Nein, das hat man gar nicht gemerkt.
Die, ne?
Das Ding ist, weißt du, seitdem du mir da diese Hieroglyphengeschichte erzählt hast, ne?
Oh ja, damit habe ich viel in dir ausgelöst, ne?
Ja, dass halt jemand sich hinstellt und sagt, nö, es könnte auch so gewesen sein. Und dann Jahrhunderte später jemand sich überlegt, ich könnte es ja mal nachlesen oder prüfen. Da hast du mich schon verloren. So, warum? Warum guckt nicht immer jemand, warum, also welche Autorität haben diese Menschen, die sowas einfach behaupten können?
Ja, beziehungsweise welche Autorität wird ihnen gegeben, ne?
Ja.
Eigentlich müssten wir so einen Untertitel unter diese Folgen machen mit so Fake News der Geschichte.
Ja, Trumpismen. Also, es war wirklich sehr freizügig, wie du mit dem Begriff Beweis umgegangen bist in dieser Folge.
Aber ich habe sie immer schön in Tüttelchen gesetzt.
Ja, aber leider ist das kein Videoformat, was wir veröffentlichen. Und es, was ich halt auch immer wieder schwierig finde, ist diese Tatsache, dass wenn jemand sagt, von wegen so und so kann das oder soll das gewesen sein früher, dass das halt so viel später halt erst gemacht wird. Also, ja. Weißt du, dass solche Behauptungen auftauchen, so lange Zeit nachdem. Wahrheitsgehalt von möglichen Legenden oder was auch immer oder Erzählungen sehe ich eher, nicht ausschließlich, aber eher, wenn zur Lebzeit der Person solche Informationen schon rumgegangen sind. Dann ja. Könnte ich dem eher folgen, aber natürlich, man verliert das dann, wenn dann diese tödlichen Beweise unterwegs sind. Aber weißt du, so Geschichten, die 100 Jahre oder noch länger nach dem eventuellen Ableben der Person erst erzählt werden, finde ich, kann man fast direkt sagen, so, werde denn da Langeweile?
Ja, und ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, also ich habe ja hier Beweise jetzt auch so lax verwendet, weil natürlich für die Leute, die die Geschichte glauben, sollen das ja die Beweise sein. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass es sie nicht gibt, weil ich sie irgendwie charmant finde. Und auch ja. Die Vorstellung, dass mal so eine Frau so die Kerle an der Nase herumgeführt hat.
Das ist auch sehr charmant. Ich fände es auch ziemlich gut. Aber du hast mir schon Geschichten erzählt oder Legenden erzählt, wo die Beweise weitaus mehr Kraft hatten. Oder die Argumente weitaus mehr Kraft, nicht die Beweise. Sondern dass man sagt von mir, okay, wenn man das so sehen will, dann könnte man eventuell vielleicht die Verbindung finden. Aber bei dem, was da jetzt alles erzählt wurde, war so eher, nee.
Nee, das auch einfach sehr gewollt, ne?
Ja, also. Genau. Da hat jemand wirklich, wirklich, wirklich den großen Wunsch, dass es mal eine Frau gewesen ist.
Ja. Und das kann ich sogar nachvollziehen. Aber am Ende des Tages ist es leider nur Wunschdenken.
Ich finde, natürlich, weißt du, die Vorstellung ist witzig oder amüsant oder auch entertaining oder so. Aber am Ende des Tages würde ich sagen, ich finde es gut, wenn das klar ist, dass das nicht passiert ist, weil das viel, viel mehr über Gesellschaft und Kirche aussagt.
Ja, weißt du, was mich auch ein bisschen überrascht, ist die Tatsache, dass das ja so ein bisschen so eine Husch-Husch-Geschichte ist, also so ein bisschen ja unter den Tisch gekehrt. Man muss sich ja auch mal überlegen, überleg dir das mal, wenn da eine weibliche Päpstin bei einer Prozession ein Kind gekriegt hätte, ja. Was für ein Skandal das gewesen wäre ja. In ganz Europa.
Und dann hättest
du glaubst doch nicht genau, dass du diese Geschichte hättest deckeln können für Jahrhunderte.
Richtig, genau. Und ich meine, dass du hättest wenigstens in irgendwelchen Briefen oder in irgendwelchen Notizen, du hättest irgendwo, dann wäre dieser Fehler von wegen, in diesem Buch von wegen Päpstin, wäre gar nicht passiert, weil das da gestanden hätte.
Genau.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendjemand, gerade weil es eine Prozession ist, dass das komplett unter den Deckel gehalten worden wäre. Die Gerüchte wären schon zu Lebzeiten aufgetaucht.
Ja, und selbst wenn man mal diese Geschichte, also das ist ja am Ende auch so eine Ausschmückung gewesen mit der Prozession und der Niederkunft, die sie da hatte. Selbst wenn sie einfach nur aufgeflogen wäre als weibliche Päpstin, weil sie hat offensichtlich ja nicht lange regiert, wenn sie hätte regieren können. Oder sie war nicht lange im Amt, wenn sie im Amt gewesen wäre.
Ja.
Die Geschichte muss also relativ schnell aufgeflogen sein. Selbst dann wäre das ja ein Riesenskandal gewesen. Also das hättest du ja gar nicht. Da hätte ja jeder gesagt, oh, Obacht auch auf den Priestern. Guckt mal bitte, dass das keine Frauen sind und so. Also das hätte ja wie ein Lauffeuer, hätte sich das ja in Europa verbreitet.
Ja, und es hätte wahrscheinlich auch echt große Konsequenzen gehabt für auch das Wirken der Kirche.
Aber nee. Ich fand die Geschichte halt eigentlich ganz charmant, weißt du, deswegen.
Ja, sie zeigt mal wieder den Ideenreichtum der Menschen.
Das hast du schön zusammengefasst.
Jo, alles klar.
Genau, und ja, ich dachte mal, die könnte man jetzt nochmal erzählen, auch aufgrund der Tatsache, dass es ja den Fernsehfilm mal gab. Und dass wir jetzt ja in letzter Zeit auch viel True Crime hatten.
Richtig.
Na, deswegen hier eine kurze Reprise vom True Crime.
kurze Reprise heißt, nächstes Mal gibt es wieder True Crime.
Oh, vielleicht. Dafür müsste man jetzt aber in 2 Wochen wieder einschalten bei
Enigma.
Bye.